Ich möchte uns heute Morgen eine Bibelstelle lesen aus, eigentlich ist es keine Bibelstelle, sondern ein ganzes Kapitel, aus Hesekiel 34. Das ist das berühmte alttestamentliche Kapitel, wo die Hirten gegenübergestellt werden. Das Wort des Herrn entging an mich folgendermaßen: Menschensohn, weissage gegen die Hirten Israels. Weissage und sprich zu ihnen, den Hirten, so spricht Gott der Herr. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollten die Hirten nicht die Herde weiden? Das Fette verzehrt ihr, mit der Wolle begleitet ihr euch und das Gemästete schlachtet ihr, aber die Herde weidet ihr nicht. Das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verscheuchte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht, sondern mit Gewalt und Härte herrscht ihr über sie. Und so haben sie sich zerstreut, weil sie ohne Hirten waren, und sind allen wilden Tieren des Feldes zum Fraß geworden und haben sich zerstreut. Auf allen Bergen und hohen Hügeln irren meine Schafe umher und über das ganze Land sind meine Schafe zerstreut. Niemand ist da, der nach ihnen fragt, niemand, der sie sucht. Darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, weil meine Schafe zum Raub geworden sind, ja, weil meine Schafe allen wilden Tieren des Feldes zum Fraß geworden sind, weil sie keinen Hirten haben, meine Hirten nicht nach meinen Schafen fragen, weil die Hirten nur sich selbst weiden und nicht meine Schafe, so hört ihr Hirten das Wort des Herrn. So spricht Gott der Herr, siehe, ich komme über die Hirten und will meine Schafe von ihren Händen fordern und will ihrem Schafweiden ein Ende machen. Die Hirten sollen nicht mehr sich selbst weiden, denn ich will meine Schafe aus ihrem Mund erretten, dass sie ihnen künftig nicht mehr zum Fraß dienen sollen. Denn so spricht Gott der Herr, siehe, ich selbst will nach meinen Schafen suchen, mich ihrer annehmen. Wie ein Hirte seine Herde zusammensucht an dem Tag, da er mitten unter seinen zerstreuten Schafen ist, so will ich mich meiner Schafe annehmen und sie aus allen Orten erretten, wohin sie zerstreut wurden an dem Tage des Gewölks und des Wolkendunkels. Ich werde sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern zusammenbringen und werde sie in ihr Land führen. Ich werde sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und allen bewohnten Gegenden des Landes. Auf einer guten Weide soll auf den hohen Bergen, auf einer guten Weide will ich sie weiden und ihr Weideplatz soll auf den hohen Bergen Israels sein. Dort sollen sie sich auf einem guten Weideplatz lagern und auf den Bergen Israels fette Weide haben. Ich will selbst meine Schafe weiden und sie lagern, spricht Gott der Herr. Das Verlorene will ich suchen, das Verscheuchte zurückholen, das Verwundete verbinden, das Schwache will ich stärken, das Fette aber und das Starke will ich vertilgen. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Und zu euch, meinen Schafen, spricht Gott der Herr, siehe, ich will Recht sprechen zwischen den einzelnen Schafen, zwischen den Wittern und den Ziegenböcken. Ist es euch nicht genug, dass ihr eine so gute Weide abweidet? Müsst ihr auch noch das übrige Weideland mit euren Füßen zertreten? Und wenn ihr klares Wasser getrunken habt, müsst ihr dann das übrige mit euren Füßen trüben? Und sollen dann meine Schafe das abweiden, was ihr mit euren Füßen zertreten habt, und trinken, was ihr mit euren Füßen trübe gemacht habt? Darum, so spricht Gott der Herr zu ihnen, siehe, ich selbst will Recht sprechen zwischen den fetten und den mageren Schafen. Weil ihr alle schwachen Schafe mit Seite und Schulter wegdrängt und mit euren Hörnern gestoßen habt, bis ihr sie hinausgetrieben hattet, so will ich meinen Schafen zu Hilfe kommen. Sie künftig nicht mehr zur Beute werden sollen, und ich will Recht sprechen zwischen den einzelnen Schafen. Und ich will einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der soll sie weiden und der soll ihr Hirte sein. Und ich, der Herr, will ihr Gott sein und mein Knecht David soll Fürst sein in ihrer Mitte. Ich, der Herr, habe es gesagt, ich will einen Friedensbund mit ihnen schließen und alle bösen Tiere im Land ausrotten, dass sie in der Steppe sicher wohnen und in den Wäldern schlafen können. Ich will sie und die Umgebung meines Hügels zum Segen setzen und will ihnen den Regen zu seiner Zeit herabsenden. Das sollen Regengüsse des Segens sein. Und die Bäume des Feldes sollen ihre Früchte bringen und das Erdreich seinen Ertrag. Und sie sollen sicher in ihrem Land wohnen und sie sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich die Balken ihres Joches zerbreche und sie aus der Hand derer errette, die sie knechteten. Sie sollen künftig nicht mehr eine Beute der Heiden werden, noch sollen die wilden Tiere des Landes sie fressen, sondern sie sollen sicher wohnen und niemand wird sie erschrecken. Ich will ihnen auch eine Pflanzung erwecken zum Ruhm, dass sie nicht mehr durch Hunger im Land weggerafft werden und die Schmähung der Heiden nicht mehr tragen müssen. So werden sie erkennen, dass ich, der Herr, ihr Gott, bei ihnen bin und dass sie, das Haus Israel, mein Volk sind, spricht Gott, der Herr. Und ihr seid meine Herde, die Schafe meiner Weide, die Schafe meiner Weide, ihr seid Menschen und ich bin euer Gott, spricht Gott, der Herr. Das war also ein langes Kapitel, aber ich denke, man sieht hier etwas, das ungeheuer wichtig ist. Und wenn man das so liest, dann ist das ganz normal, dass sich jeder, der das liest, empört über die bösen Hirten. Aber die Bibel spricht in diesem Text, sie spricht nicht nur die Hirte an, sie spricht nicht nur einen kommenden guten Hirten an, sondern sie spricht auch die Schafe an. Sie spricht die gute Schafe an und sie spricht die böse Schafe an, sie spricht die schwache Schafe an und die starken. Das heißt, es ist eine Rundum-Darstellung dessen, was bei Menschen los ist. Wenn man es genau nimmt, obwohl natürlich, das ist mir auch klar, dieses Kapitel spezifisch ist eine direkte Darstellung, ist eine direkte Prophetie, das meint, was Gott mit seinem auserwählten Volk Israel tun wird. Dass am Schluss auch Israel diesen guten Hirte annehmen wird, wenn die Vollzahl der Heiden beieinander ist, so sagt Römer 11, 25 und folgende, dann wird ganz Israel, nämlich dieser Überrest, sich an einem Tag bekehren und dann bricht das Hervorragende an, was hier beschrieben wird, wenn im tausendjährigen Reich der Herr Jesus sein Volk Israel weiden wird, wie ein wirklicher Hirte die Schafe weiden wird. Aber wir wissen ja, dass das, sagt uns auch Hebräer 10, was im Alten Testament geschrieben steht, vor allem auch die ganze Anweisungen, dass sie ein Schatten sind dessen, was bei uns real ist. Die Bibel sagt, Christus ist der Körper, alles Vorige war Schatten. Und von daher haben wir natürlich jetzt nicht nur Israel, sondern wir haben hier eine Vorschattung dessen, was mit dem Mensch los ist. Und wir haben natürlich die ganz, ganz gewaltige Vorschattung auf den guten Hirten, auf den Herr Jesus, der die Schäflein, die verloren sind, die in der Finsternis sind, wie es hier heißt, die verirrt sind, dass er sie weidet, dass er sie sucht, dass er ihnen hilft. Und dann sieht man die ganze Situation. Matthäus 9, 36 ist ein Kapitel, oder ist ein Vers. Und das ganze Kapitel, wo man einfach sieht, was mit dem Menschen auch los ist. Der Herr Jesus hat hier ja immer sehr, sehr entscheidende Aussagen. Und zwar, wenn man das sich jetzt in Ruhe anguckt, dann findet man etwas. Er sagt, als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er ist ja der gute Hirte. Aber was hochinteressant ist, mir ist das am Anfang gar nicht aufgefallen in diesen ganzen Texten. Er sagt jetzt, Matthäus 11, 28 sagt er es ja direkt, komme zu mir. Jetzt sagt er etwas. Da sprach er zu seinen Jüngern. Die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Wir haben hier jetzt Ebenen. Die müssen wir einfach ganz nüchtern sehen. Und zwar drei Ebenen in der gesamten biblischen Darstellung. Wir haben einmal die von Gott auserwählte Hirte Israels, die hier vollständig versagt haben. Und zwar, sie tun genau das Gleiche, was der normale Mensch seit dem Sündenfall tut. Und zwar, sie sind geistlich unfähig, sie sind egoistisch, sie suchen, so wie selbst Paulus in Philipper 2, 20 von seinen Mitarbeitern sagen muss, sie suchen alle das Ihre. Das ist das Erbe des Sündenfalls. Das heißt, wir Menschen, wir sind schon wie Schafe. Und die, wenn man mit Leuten spricht, die sich mit Schafe auskennen, die sagen, die Schafe sind bockbeinig, sie sind stur, sie sind dumm, sie sind hilflos. Und der Sündenfall hat eine ähnliche Situation herbeigeführt, dass der Mensch hilflos ist. Und es ist ja kein Kompliment, wenn man mir sagt, du bist nicht fähig, du musst gehütet werden. Das Wort Hirte ist ein Wort, ein Althochdeutsches, das kommt von Herde. Das heißt, wenn man mir sagt, du bist unfähig, dich selber zu weiden, wisst ihr, die Arroganz und der intellektuelle Hochmut der heutigen Zeit, der ist atemberaubend. Also ich arbeite in einem Beruf, wo ich sagen muss, wie ich sehe, was da manchmal an arrogantem Hochmut vom Intellekt her sich zeigt, das ist schon atemberaubend. Aber du siehst etwas, die Bibel sagt, es ist ganz anders. Die Intelligenz nützt gar nichts, sondern das ist ein Problem. Diese Schafe, die verirren sich. Diese Schafe laufen weg. Diese Schafe verheddern sich in Dornenhecken. Donner ist ein Zeichen des Fluches. Diese Schafe sind, selbst wenn sie dann beim Hirte sind, teilweise trotzdem schwach. Manche sind stark. Und selbst die Schafe, die vom Hirte gehütet werden, das wäre im Neuen Testament die Gläubigen, sagt er, da gibt es starke und schwache und untereinander benehmen sie sich übel. Und zwar, das kommt daher, sie sind Schafe. Sie sind bis zum Schluss Schafe. Das heißt, sie müssen gehütet werden. Und auch wir Gläubige müssen gehütet werden. Aber wie viel mehr muss noch jemand gehütet werden, der gar nicht gläubig ist? Der ist ja freiwillig von dieser ganzen Situation. Da wartet die Raubtiere, sagt hier die Bibel. Die wartet auf die Schafe und reißet sie. Und wie viele Menschen wurden gerissen? Also ich kann euch nur eines sagen. Ich habe jahrelang Lehrlingsausbildung gemacht. Und es ist ja interessant. Die Zeit geht ja dahin. Und ich sehe jetzt, was aus meiner Schäffler, in Ehrführungszeichen, was aus meiner Azubis geworden ist. Das ist hochinteressant. Ich treffe sie manchmal auf der Straße. Manchmal klingelt das Telefon, wenn sie Probleme haben. Dann muss ich sagen, aha, dann erinnern sie sich, da ist ja der Gläubige. Also es ist hochinteressant, aber ich finde es ja toll, gell? Es ist schön. Aber manchmal bin ich erschüttert und sage, was ist aus euch geworden? Ich sage es denen natürlich nicht ins Gesicht, aber ich denke innerlich, denke ich mir immer, was ist aus euch geworden? Seid ihr glücklich? Nee. Eigentlich seid ihr, tut ihr mir leid. Wisst ihr, die Schafe sind, so wie der Herr Jesus sagt, sie sind bemitleidenswert. Also die Schafe sind etwas bemitleidenswert. Es ist etwas, wie soll ich sagen, ja, Elendes ist vielleicht der beste Ausdruck. Jetzt kommt natürlich wieder der Mensch in seiner verrückten, vom Sünderfall verdrehten Art. Und zwar, wenn man jetzt sagt, Hirte, das siehst du auch in der Gemeindearbeit, das siehst du aber auch bei den Menschen. Wie oft kommt es dann, dass sie sagen, ja, warum lässt Gott es zu? Leute, die gar nicht nach Gott fragen, die sagen plötzlich, warum lässt Gott es zu? Ich muss sagen, Entschuldigung. Du bist ja gar nicht sein Schaf. Du bist ein wildes Schaf, das er hüten würde. Du läufst immer die ganze Zeit davon. Was beklagst du dich? Bist du selber schuld? Gell? Und da siehst du, der Mensch ist so, dass er immer seine eigene Vorstellung hat. Er stellt sich auch vor, wie ein Hirte zu sein hat. Das ist jetzt interessant. Die Menschen stellen sich vor, wie Gott zu sein hat. Sie stellen sich vor, wie sein Hirte, der Herr Jesus, zu sein hat. Aber auch die Gläubigen stellt sich das vor, wie dieser Hirte zu sein hat. Die haben ganz genaue Vorstellungen. Wehe, wenn der nicht macht, der Hirte, was sie wollen. Dann siehst du plötzlich, dass es immer noch bockbeinige Schafe sind, die in Wirklichkeit sich nie am Hirte auf den Altar gelegt haben und sagen, schlachte mich, wenn du willst. Und mir ist es aufgefallen, der Herr Jesus war ja auf Erden, dann war er der große Hirte. Wir können in den Evangelien fast alles sehen, wie er hirtet, wie er weidet, wie er vorgeht. Aber du siehst auch bei den Schafen etwas, und das zeigt die Praxis. Wenn ich sage Hirte oder wenn jemand sich beklagt, wir haben zu wenig Hirte, dann meint er nicht das, was die Bibel meint. Das ist mir am Anfang gar nicht klar gewesen. Ich habe gesagt, die wollen jetzt einfach eine andere Art noch von Bedienung. Aber mir ist langsam klar geworden, das ist gar nicht der Fall, sondern der Mensch, und das sehe ich bei den Ungläubigen und bei den Gläubigen, er suggeriert, das heißt, er setzt voraus, wenn das Wort Hirte fällt, Hätscheln. Und vergisst, dass ein Hirte gar kein Hätschler ist, im Gegenteil. Ein Hirte kann ganz schön hart sein. Zum Beispiel, ich habe, wo das große Schäferfest hier in Albstadt war, da bin ich gelaufen mittags, da bin ich mit meinem Hund da vorbeigelaufen und haben mir das angeguckt. Das war schon interessant. Ein Hirte hat einen Wachhund. Und die Hirtehunde sind keine so ganz gemütlichen. Ich habe immer schön darauf geachtet, dass mein Hund mit denen ja nicht in die Gewehre kommt. Gell? Und der Hund ist auch bereit, die Schäflein von Zeit zu Zeit zu jagen oder sie zu beißen oder sie zu zwicken. Das heißt, der Hirte hat ein großes Ziel. Die Herde soll machen, was er will. Und wenn sie das nicht macht, schickt er den Wachhund. Und es gibt auch bei Gläubigen Wachhunde, die zwicken. Dann ist immer nur die Frage, hat der Hirte der Wachhund geschickt oder zwickt der Wachhund von sich selber aus? Wisst ihr, da kommen wir dann zu dem schwach, stark, was machen die Schäflein untereinander. Das machen wir nachher. Aber mir ist erst einmal wichtig, der Hirte hat einen Wachhund. Und was ein Hirte auch macht, ich habe mir das sagen lassen, ich kenne einen Bruder, der eine gesegnete Arbeit tut, der neben der Hirte ist. Ich habe mich oft gewundert, wie der das macht. Aber der ist Hirte. Oder wenn die Brüder oder auch die Hirten dir dann sagen, ja manchmal, wenn ein Schaf gar nicht pariert, dann muss man das Schaf züchtigen. Im Zweifel hat sie ja mal schon mal eine Pfote gebrochen. Also das sind Maßnahmen, das ist das krasse Gegenteil von Hätscheln. Das heißt, der Hirte hat Ziele und der Hirte handelt, wie ein Hirte handelt. Nicht? Darum ist es so wichtig, dass wir als Gläubige verstehen, was der gute Hirte tut. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Der gute Hirte handelt wieder durch Menschen, durch sein Leib. Und dann kommen wir zu dem, was man Hirtendienst nennt. Das ist dann die letzte Stufe. Aber zuerst einmal haben wir hier eine Darstellung, wo Gott sagt, wehe, wenn sich jemand Hirte nennt, menschlich, und dann kein Hirte ist. Wisst ihr, jetzt kommen wir natürlich zu einem ganz heiklen Punkt. Es gab Zeiten, da haben viele Theologie studiert und sind Hirte geworden in Großkirche, weil es einfach die beste Berufschance war. Es hat auch Leute gegeben, die systematisch durch das, was hier gelehrt und studiert wird, zum Unglaube erzogen hat. Ich glaube, es war Karl Heim, der hat gesagt, und wer mal in Zermatt war, der weiß, dass am Fuße des Matterhorns in Zermatt einen Friedhof hat. Da kannst du dann sehen, wie auf den Grabsteinen, da sind dann die Pickel drauf und die Seile nur dran, und da siehst du, wie sie gestorben sind. Der sagt, unterm Theologiestudium ist der gleiche Friedhof wie in Zermatt für die Bergsteiger. Der sagt, dort kannst du die Leiche sehen, die beim Theologiestudium abgestürzt sind. Und selbst wer mal die Geschichte von Pastor Wilhelm Busch kennt, der weiß, dass er selber hier schon so verseucht war. Und seine Mutter hat ihn dann mit einem Warnschuss wieder einigermaßen zurechtgebracht, bis ihn dann der gute Hirte gefunden hat. Aber es ist schon dramatisch. Man muss das einfach sehen, hier ist etwas, wo die Bibel sagt, wehe, es maßt sich jemand an, dass ein Hirte ist. Das ist gar keiner. Alle Sekten haben Hirten. Alle Sekten, alle Verführungen, alle Denominationen haben Hirte hervorgebracht. Und zwar, da ist immer die Frage, sie haben echte hervorgebracht, sie haben falsche hervorgebracht. Das heißt, es ist einfach ein Phänomen. Du wirst bei Menschen immer, wenn es um dieses Thema geht, echte und falsche finden. Du wirst immer Menschen finden. Ich greife mal vor. Was sind echte Hirte, die hier auf der Erde von Gott her diese Aufgabe tun können? Das sind die vom echten Hirten. Und die Bibel sagt ja ganz klar, ich glaube, da haben wir keine große Bibelkenntnis vorausgesetzt, wenn man die Bibeltexte liest, wenn Gott sagt, ich werde einen einzigen Hirte senden, einen, der die Schafe so weiden wird, wie es recht ist. Er wird das Verlorene suchen. Er wird das Verscheuchte zurückholen. Er wird das Verwundete verbinden. Er wird das Schwache stärken. Aber die Fette wird er dämpfen. Da sieht man einfach, wie hier der gute Hirte angekündigt wird. Und das, was dann der Hirtendienst läuft, das kann immer nur das sein, was der gute Hirte, das Haupt der Gemeinde, über sein Leib, über die Berufungen, die er gegeben hat, tut. Und wehe, wenn da jemand sich ermaßt, so ein Amt an sich zu reißen oder womöglich gar nicht bekehrt ist und dann versucht, die Schäflein zu weiden, schälend. Wisst ihr warum? Wenn ihr den Text ganz nüchtern lest, ich habe den in der stillen Zeit gelesen, es hat mich schon getroffen. Du siehst etwas. Das ist dann nicht eine Privatsache dieses Menschen, der das tut, sondern er hat Auswirkungen. Das heißt, er schädigt Menschen, die der gute Hirte zu was anderem wollte, wo der gute Hirte was anderes wollte, er schädigt sie. Das heißt, wir pfuscheln Gott ins Handwerk. Das ist eine ungeheuer ernste Sache. Und er sagt, die Schäflein werden dann zerstreut. Und was ist die Folge? Und das ist für mich mit das Dramatischste. Er sagt, sie werden den wilden Tieren praktisch ausgeliefert, sie werden der Opfer der wilden Tiere. Wenn ihr das einmal guckt, Tiere, das Obertier wird der Antichrist sein. Das heißt, ich werde den Finsternismächten preisgegeben. Von daher ist das ein ganz heikles Kapitel. Und du siehst auch etwas, was diese ganze Beschreibung, ich möchte nicht zu sehr der Negativbeschreibung jetzt hängen bleiben, die ist so eindeutig, was man hier aber doch ziemlich deutlich sieht, und zwar, dass hier, wie soll ich es nennen, Egoismus auf allen Seiten wohl das Entscheidende ist. Egoismus ist es. Ich. Sie suchen alle das Ihre. Muss ein Paulus für alle seine Mitarbeiter mit einer einzigen Ausnahme sagen. Timotheus. Muss ich wirklich vorstellen, was es heißt. Und hier sieht man dann etwas, diese Schafe, sie sind immer furchtbarer Zustand. Jetzt sagt Gott, ich habe es einmal gezählt, ich weiß nicht, ob ich es richtig gezählt habe. Ich habe es nicht mit dem Computer zählt, sondern noch altväterweise mit der Spitze eines Stiftes. Wenn ich richtig zählt habe, dem Jesaja 34 in diesem Text, dann sagt Gott 18 Mal, es könnte auch 20 Mal sein, bei zwei bin ich mir nicht sicher, aber fast 20 Mal sagt Gott, ich will. Und jetzt sieht man hier etwas. Ich kenne kaum einen Text, wo so brutal dieser Wille Gottes bekundet wird, wo er sagt, ich will. Das heißt, Gott will hier etwas. Und jetzt sagt er ganz klar, Vers 11, ich selbst will mich meiner Schafe nehmen und sie suchen. Er sucht die Schafe. Wisst ihr, wir haben ein Problem. Warum ist es so wichtig, dass der Herr Jesus die Schafe sucht? Warum ist es so wichtig, versteht ihr, dass nicht wir die sind, die die Schafe suchen? Ich war gestern auf dem Weihnachtsmarkt, haben wir unseren Stand gesehen, haben wir ein bisschen die Arbeit gesehen, haben wir die Leute gesehen, auch drumherum. Es ist schon elend. Der Mensch ist ein Elend. Wo es noch viel brutaler ist, wenn ich vom Bauhof rumlaufe. Ich muss ein Stück laufen, dass ich in mein Büro komme. Ich fahre jetzt im 11. Jahr Zug. Und ich verhalte mich im Schnitt im Zug 3 bis 4 Stunden auf. Was du da siehst, Mensch. Also wenn ich von Menschen nichts wüsste, wenn ihr Menschen kennenlernen wollt, fahrt Zug. Und wenn ihr die Bürger kennenlernen wollt, was hinter der bürgerlichen Fassade ist, dann fahrt Zug, wenn in Stuttgart Weihnachtsmarkt ist. Und dann fahrt Zug um 18.15 Uhr, wenn sie drin sitzen, wenn sie alle kommen. Und dann fangen sie an, ihre Storys zu erzählen. Das kannst du selbst trotz Ohrenstöpsel manchmal nicht, sag mal, abbiegen. Du hörst es dann. Wieso siehst du, was der Mensch für ein elendes Geschöpf ist? Und jetzt sagt der Herr ganz klar, er sucht sie. Aber warum ist das so wichtig? Das ist ein ganz einfacher Grund. Wir Menschen, wir sind das Subjektiveste. Das heißt, ich sage es mal in der Allgemeinsprache, wir sind das Voreingenommenste und das Gefärbteste, was es überhaupt auf dieser Erde gibt. Das heißt, wir haben Antipathie, wir haben Sympathie. Das heißt, der eine passt uns und der andere passt uns nicht. Beim einen passt uns Gesicht, beim anderen das Aussehen, beim dritten die Stimme. Ich habe mich schon oft erwischt. Irgendwas, das kannst du halt nicht leiden. Fertig. Aber so ist der Mensch. Wisst ihr, wenn wir jetzt raussuchen würden, wir, ja, was würden wir tun? Wir würden gemäß unserer Sympathie gehen. Wir würden die uns passen, die würden wir hirten, die würden wir hätscheln, die würden wir weiden. Aber die uns nicht passen, die würden wir nicht weiden. Die würden wir sagen, pff, der ist ja sowieso, Anführungszeichen, doof. Das ist also, ich sage es mal wirklich, wie es im Herzen der Menschen oft geht. Gell? Machen wir uns doch nichts vor. Die Gedanken kommen doch auch in Herzen der Gläubigen. Dass man einfach das laufen lässt. Wisst ihr, und der Sektierer, er sagt ja hier in dem Text, sie saugen die Schafe aus. Wisst ihr, ich habe das erlebt. Wenn einmal Sektierer beginnen, die Schafe auszusaugen, sie zu rupfen. Ein Bruder hat einmal gesagt, wo man ihn gefragt hat, ob er in diesen schwärmerischen Bewegungen, ob er Gaben hatte. Und er hat eine Antwort gegeben, da ist mir die Luft weggeblieben. Wisst ihr, was der gesagt hat? Der sagt, Ausgaben. Der hat gesagt, hattet sie Gaben? Sagt er, Ausgaben. Sag ich, er ist gerupft worden, finanziell. Sie werden ausgesaugt, sie werden auch seelisch ausgesaugt. Darum ist es so ganz gefährlich. Und wenn jetzt jemand in unserer Mitte ist, der ein verirrtes Schaf ist, der noch nicht beim guten Hirte gelandet ist. Ich kann dir nur eines sagen, wenn dich die Menschen hüten, dann wehe dir. Wehe dir, du tust mir leid. Wenn dich die Menschen hüten, du bist ein armer Tropf. Weil die Menschen sind ein chaotisches Geschlecht. Ein verdrehtes Geschlecht, sagt die Bibel. Weißt du, und wenn du Glück hast, dann triffst du auf einen, dem du letztendlich gefälscht. Der hat Sympathie für dich, dann kriegst du ein bisschen was ab. Weh, aber du triffst auf einen, der keine Sympathie hat. Ich rede jetzt gar nicht vom Beruf. Ich rede gar nicht vom Mobbing. Es fängt an in der Familie. Es fängt an bei den Eltern. Die einen Kinder, die anderen Kinder, Liebling hier, Liebling da. Wisst ihr, das ist gefährlich. Wisst ihr, wie ein großes Elend kam über eine Familie, lässt die Geschichte von letztendlich Jakob. Und dann guckt der Josef an, der Liebling. Natürlich hat es Gott benutzt, ist ihm vorherwiesen, aber man lernt hier auch draus, keine Lieblinge. Wisst ihr, jetzt kommen wir langsam in den Punkt, wo ich dann als Gläubiger aussage, okay, gefährliches Gebiet. Wo ich als Ungläubiger sagen muss, wehe mir, wenn mich der Falsche hütet. Wisst ihr, ich bin ein Geschichtsmensch. Mir gefällt die Geschichte. Ich gucke mir Geschichte an, ich lese Geschichte, ich bin einfach Geschichte. Wenn ich sehe, im Dritten Reich, da war ich ein kleines Kind, ich kenne es natürlich von den Eltern, von den Erzählungen, man hat das alles genau erzählt. Ich habe Originalalbome mir durchguckt, ich habe mir Bücher gelesen. Gell, es gibt ja auch Biografien von Leuten, es gibt auch Biografien von Leuten, die jetzt nicht die Führenden waren, die daneben waren. Da siehst du einfach, wenn ich das sehe, dann muss ich sagen, wow, Hirte, da hast du gesehen, wie eine Schafherde ist alles hier einmal großer Führer, einmal großer Hirte nachgetrottet. Wehe dir, wenn du an der falschen Hirte gerätst, dann bist du ein armer Tropf. Wehe dir, wenn du glaubst, dass ein Ehepartner der Hirte sei. Genauso gefährlich. Dann wunderst du dich, dass alles zusammenbricht. Dann müsst ihr mal gucken, was da passiert auf dieser Welt. Wenn man das alles sieht, dann muss man sagen, bin ich froh, dass der lebendige Gott sagt, ich will als Gott die Schafe hüten. Dann muss ich sagen, also gut, dann haben wir ja eine Chance. Wenn er mich hütet. Verstehst du, wenn du ein verlorenes Schäflein bist, das Gleichnis vom verlorenen Schaf ist etwas Wunderbares. Wenn du ein verlorenes Schaf bist, dann wird der Herr dir nachgehen. Er hat keine Sympathie und Antipathie. Die Bibel sagt ganz klar, er sucht das Verlorene. Wenn er unseren elenden Zustand sieht, dann stößt ihn das nicht ab, sondern es erbarmt sein Herz. Die Bibel sagt, er erbarmt sich über sie, weil er sieht, dass sie wie Schafe sind, die keinen Hirten haben. Wenn er sieht, dass jemand ohne Hirte ist, dann erbarmt er sich über den Mensch. Versteht ihr? Der Herr Jesus, er ist der wahre Hirte, der sich den Menschen erbarmt. Wir sind einfach dessen gar nicht fähig als Menschen. Wir sind einfach geprägt von dem, der uns passt und der uns nicht passt. Wissen wir, wenn einer kommt und sagt, ich habe das alles geistlich hinter mir, und ich sage, oh, Entschuldigung. Das kann man leicht ausprobieren. Zeigt sich relativ schnell. Und das Grundproblem ist, jeder, der auch Gemeindearbeit kennt, weiß, dass das läuft. Aber viel schlimmer ist eigentlich das, wo dann Menschen hereinkommen in eine Gemeinde und erwartet, dass der Hirte sie hütet. Und sie werden durch die anderen Schäflein, die schon lang beim Hirte sind, aufgrund der Tatsache, dass sie dem Hirte nicht nachfolgen oder nicht richtig laufen, werden sie abgehalten. Es gibt für mich nichts Erschütterndes. Ich sitze im Zug zwischen Stuttgart und Albstadt, sitzt eine junge Dame und sagt, Sie sind der Kaufmann. Ich sage, ja. Dann habe ich überlegt, wer ist das? Ich habe keine Ahnung gehabt, wer die Frau ist. Das ist mir schon vorher aufgefallen, die war ein bisschen extrem. Und dann sagt sie, ich war mal mit der Steffi befreundet. Ich sage, oh. Sie war ein harter Vater. Also ist schön, Honig. Streng war sie. Sei, oh. Hat gesagt, mag sein. Schließe ich aus. Ja, und dann kam was, dann hat sie mir so langsam erzählt, sei, wisst ihr, ich bin einmal in die Gemeinde gegangen zu Ihnen. Sei, echt? Kann mich nicht erinnern, aber gar nicht. Dann hat sie mir erzählt und sagt, wisst ihr, warum ich nicht mehr komme? Heute gesagt, sie will der strenge Vater da zu hart zu der Tochter. Dann sagt sie, nee, nee. Sie sagte, es waren Leute in der Gemeinde, die hat sie mir erzählt, was die zu der jungen Frau gesagt haben. Also sind mir auch die Haare zu Berge gestanden. Sie hat einfach erzählt, was ihr begegnet ist, ihre Gemeinde. Und hat sie mir deutlich zum Ausdruck gebracht, darum komme ich nicht. Und ich denke, ja, Schäflein vertreibt ein Schäflein, das sehr bedürftig ist. Hat mich schon erschüttert. Ich bin heimgegangen, ich war zuerst schon mal, dann habe ich mir mal Steffi geschnappt. Habe gesagt, du sag mal, Steffi. Ich habe da jemanden getroffen. Da habe ich meine Frau gefragt, wer ist das? Dann hat sie mir das genau erklärt. Dann kam Licht in den Kopf. Wisst ihr, und da ist mir klar geworden, wie gefährlich Schäflein sein können für andere Schäflein. Und wie wichtig es ist, dass zwischen den Schäflein der Hirte steht, der notfalls das eine dicke, ich sag's mal, vom Ich her aufgeblusterte, egoistische Schäflein packt und sagt, du bist jetzt stark, du bist jetzt ungeheuer stark, hör auf. Und das ganz schwache Schäflein, das gerade so noch wie ein glimmender Doch überlebt ist, dass er das nimmt und es hätschelt und peppelt, bis es stark wird, bis es kräftig wird. Weil wenn es dumm geht, dann wird werden die Schäflein untereinander, selbst wenn sie Hirtenfunktion haben, weil sie von ihrer Sympathie, Antipathie und von ihrem Egoismus geprägt sind, werden sie vielleicht das Schwache kaputt machen. Wieso? Von daher ist das eine ungeheure Aufgabe. Ich kann bloß eins sagen, wenn jemand in unserer Mitte ist, der nicht wiedergeboren ist, der kein Gotteskind ist, der nicht weiß, dass der Herr Jesus sein Hirte ist, höre nicht, was Menschen sagen. Ich meine schon so, dass man die Botschaft hören soll. Aber häng dich nicht der Menschen. Suche nicht bei Menschen Hilfe. Zieh dich zurück. Beginn den Namen des Herrn anzurufen. Apostelgeschichte 2,21. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist eine Verheißung. Du musst den Namen des Herrn anrufen, der wird dich retten. Wenn du ehrlichen Herzens kommst, die Bibel sagt ganz klar, und der Jesus, die erste Predigt, mir ist das am Anfang gar nicht aufgefallen in der Bibel, die erste Predigt, die der Herr Jesus verkündigt, ist Markus 1,15. Markus ist das erste Evangelium, zeitlich. Die erste Botschaft, die kommt vom Hirte, lautet, tu Buße und Glaube. Das heißt, wenn er uns den Befehl gibt, tu Buße, wenn der Heilige Geist uns im Herzen wirkt, und wir geben nach, ist ja immer nur eine Reaktion, dann ist die Stunde, und dann ist auch die Stunde, wo der Hirte bereit ist, uns zu retten. Ist fantastisch. Und dann holt er dich und mich aus dem Dreck raus. Aber wehe, wenn du woanders hingehst, du wirst nicht glücklich. Ganz klare Aussage, du wirst nicht glücklich werden. Wenn es dumm geht, zu mir kommen manchmal Leute und sagen, oh, bin ich dankbar, wenn sie von Verführung hören, dass ich dort nicht reingeraten bin. Ja gut, ich bin einmal reingeraten, ich weiß, von was ich rede. Aber schon, man kann hier untergehen. Und darum ist es wichtig, damit zum Hirte kommt. Jetzt sagt Gott selber in Vers 11, denn so spricht Gott der Herr, siehe, ich selbst will nach meinen Schafen suchen und mich ihrer annehmen. Das heißt, er sucht letztendlich und er sagt ganz klar, er wird sie weiden. Und wenn man jetzt sieht, wie macht er das, greift Gott vom Himmel direkt ein, sondern er sagt was ganz anderes. Er sagte Vers 23, ich will einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David, der soll sie weiden und er soll ihr Hirte sein. Jeremia 23, 1 bis 6. Da ist das nochmal zusammengefasst. Da sagt die Bibel, wehe den Hirten, welche die Schafe meiner Weide verderben und zerstreuen, spricht der Herr. Darum so spricht der Herr, der Gott Israels, über die Hirten, die mein Volk weiden. Ihr habt meine Schafe zerstreut und versprengt und nicht nach ihnen gesehen. Sieh, ich werde an euch die Bosheit eurer Taten heimsuchen, spricht der Herr. Und ich selbst werde den Überrest meiner Schafe sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie versprengt habe. Ich werde sie wieder zu ihren Weideplätzen bringen, dass sie fruchtbar sein und sich mehren sollen. Ich werde Hirten über sie setzen, die sie weiden sollen. Sie werden sich nicht mehr fürchten, noch erschrecken müssen. Auch soll keines vermisst werden, spricht der Herr. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr. Da werde ich dem David einen gerechten Spross, das ist der Zehmach, ist ein Titel, erwecken. Titel Jesu. Der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Er sagt ganz klar, ich werde weiden. Er wird Menschen benutzen, aber über dem allem steht der große Hirte, der Zehmach, der Spross aus dem Psalmi Isais. Ich habe wieder gestern gedacht, da auf dem Weihnachtsmarkt hat sie gespielt, das ist ein Rosensprung. Und ich denke, wisst ihr, wenn die wüsstet, was sie singet, wenn die Leute wüsstet, was sie hier singet. Diese gewaltige Posaunenklänge ist ja erschütternd. Ich weiß ja nicht mehr, ob die junge Generation überhaupt noch das kennt. Wir haben es noch gelernt in der Schule. Aber hier ist auf jeden Fall etwas. Er sagt, er holt diesen großen Hirte. Und dieser große Hirte, den bestimmt er. Und jeder, der die Bibel kennt, weiß, es ist der Herr Jesus. Und er sagt, dieser Hirte, er wird die Verlorene suchen. Er ist nicht subjektiv. Er geht nicht hin und sagt, dich kann ich leiden, dich kann ich nicht leiden. Wisst ihr, das ist ja das Fantastische. Ich kann jedem am größten Sünder sagen, hier ist der Retter der Welt, der Heiland. Zaphnat Paneach. Selbst in Ägypten haben sie das gewusst. Da haben Josef den Titel gegeben, in Vorschattung auf den Namen Jesus. Retter der Welt. Ist gewaltig. Und jetzt habe ich plötzlich Hoffnung. Jetzt kann ich sagen, Schäflein, keine Panik. Es ist Hoffnung. Wissen wir, wenn ihr mal seht, wie weit der Mensch kommen kann, ist brutal. Ich hab, in meinem Beruf hatte ich Millionäre, reiche Leute, gebildete Leute, eingebildete Leute. Ich hatte alles. Aber ich hatte auch Leute, die waren unterm Existenzminimum. Ich hatte Leute, die standen morgens um 8 bei mir am Bankschalter zitternd, die ganze Nacht draußen auf der Straße, weil die Frau sie rausgeschmissen hat, haben gesagt, ob ich ihnen 1,50 gebe, dass sie ihr Weckle kaufen können. Und da geht es dann nicht mehr um Bank, da geht es dann um eine Seele. Wisst ihr, und wenn du mal siehst, wie weit ein Mensch herunterkommen kann, wirklich, wisst ihr, unsere elende Wohlstandsgesellschaft, wenn du die siehst, ich habe gestern mit meinem Bruder gesprochen, beziehungsweise vorgestern hat er mir erzählt, der bei den Letten war in Lettland, du denkst ja immer, die Letten, das sind die blonde Russen, die ganz Liebe, wo du denkst, das ist, da ist ja alles bestens. Er hat mir erzählt, erschütternd. Es hat mich so erschüttert, dass ich Hemmungen hatte, was zu essen. Er hat mir erzählt, wie die Kinder hungern in Lettland. Wie die Kinder zu ihm gekommen sind, vom Hunger zerfressen und praktisch gebettelt haben. Wenn du das siehst, dann siehst du, wie weit ein Mensch kommen kann. Das siehst du auch, wie weit die Hirten, die dann im Luxus leben. Weißt du, und da kommt auch soziale Elend her. Das hat doch nichts mit Kommunismus, Kapitalismus. Das sind Erfindungen von der Gruppe aus Offenbarung 18 hinter der Kulisse. Beide ist Erfindung von der Gruppe aus Offenbarung 18. Von denen, die hinter der Kulisse wirken, sondern das hat mit Menschen zu tun, das hat mit dem Sündenfall zu tun, das hat mit Hirte zu tun. Genauso Tierquälerei. Die Bibel sagt, der Gerechte erbarmt sich seines Viehs. Sobald sich jemand bekehrt, ist er nicht mehr asozial zu anderen, ihr versteht, sondern hilft er denen. Und zwar in jeder Beziehung, aber sucht natürlich zuerst das Wichtigste, die Erlösung durch Jesu Blut, das Waschen durch Jesu Blut. Und das passiert dann in dem Moment, wie man zum guten Hirte kommt. Also wenn du noch nicht bei diesem Hirte bist, dann geh nicht zu den Menschen, geh zu ihm. Wer zu mir kommt, der werde ich nicht hinausstehen. Sobald der Vater im Himmel in deinem Herzen mit durch der Heilige Geist wirkt, ist die Stunde, wo du dich auch bekehren kannst, dann komm. Du wirst gerettet werden. Gut, jetzt ist hier, sind wir die Gläubigen. Und die Bibel sagt, der Jesus ist so erpicht drauf, seine Schäflein zu finden, dass er 99 liegen lässt, die gerettet sind und dem einen nachgeht. Da sieht man, was das für eine Hirtenliebe ist. Das ist ungeheuer. Das ist erschütternd. Ihr kennt ja Senke, wir haben ja am letzten Sonntag diese wunderschöne Geschichte gehört. Und Senke hat wohl eines der berühmtesten Lieder geschrieben. Es ist eine Schande, dass in manchen Liederbüchern wirklich nicht drin ist. Das heißt 99 der Schafe. Und es gibt hier Geschichten, wo genau das Gleiche passiert ist, wo die größten ablehnenden Menschen einfach plötzlich dieses Lied gehört haben, innerlich zusammengebrochen sind, sich bekehrt haben. Das heißt, sobald man mal begreift, dass der Hirte mich sucht, dann kommt Hoffnung. Es braucht keiner hoffnungslos gehen. Wisst ihr, ich sehe jetzt, wie Weihnachten kommt. Wisst ihr, Weihnachten ist schon brutal. Weihnachten ist brutal. Wisst ihr, warum Weihnachten brutal ist? Darf ich es mal ganz ehrlich sagen, warum wir uns gar nichts vormachen? Es ist seelisch schön. Wollen wir doch nicht lügen und sagen, oh, ist alles nix. Natürlich ist ein heidnischer Kult, das ist was ganz anderes, wo man der Herr Jesus missbraucht dafür. Aber das ist was anderes, sondern rein was die Christenheit, wo sie noch gut stand, daraus gemacht hat, hat er auch schon diese Elemente. Aber es ist etwas, das im Volksempfinden gut ist. Das im Volksempfinden schön ist. Und jetzt kommen plötzlich Leute von den Schäflein, die keiner will, und jetzt empfindet jetzt ist die Katastrophe da. Darum ist die Selbstmordrate an Weihnachten ganz anders wie zur normalen Zeit. Wisst ihr, aber sobald ein Mensch zum Hirte findet, ist es ihm völlig egal, da ist jeden Tag Weihnachten. So wie der Alte war nicht immer ein Glaubensvater, aber einigermaßen, der hat gesagt, und wäre Christus 100-mal geboren und nicht in deinem Herzen, so nützt dir es gar nichts. Und das ist, wisst ihr, wenn man dann zum Hirte kommt, dann passiert etwas und einfach, ihr kennt es alle, Psalm 23. Wenn du das jetzt siehst, jetzt kommst du als Mensch zum Hirte. Jetzt kommst du als Hirte, jetzt wirst du vom Hirte, wirst du letztendlich gepflegt. Jetzt sagt die Bibel hier, Gewaltiges aus über das, was der Hirte tut. Das Erste ist, was in Vers 1 steht, der Herr ist mein Hirte. Mein. Versteht ihr? Das ist der entscheidende Punkt, dass ich sage, bis zum Schwören kann ich es wissen, dass der Schuldbrief ist zerrissen. Heilsgewissheit. Dass ich ein Gotteskind bin. Dass der Jesus mein Hirte ist. Dass er mein Herr ist. Wisst ihr, und man kann nicht geistlich normal sich entwickeln. Man kann auch nicht wirklich ein fröhliches Gotteskind sein, wenn man das nicht hat. Dabei möchte ich betonen, es gibt auch Verlust der Heilsgewissheit aus Krankheit, aus körperlicher Schwäche, aus einem Hang zur Anfechtung, aus einer Übersensibilität. Also ich würde die Heilsgewissheit nicht überbetonen. Aber er sagt hier, wenn du sagen kannst, er ist mein Hirte, wird dir nichts mangeln. Das heißt, er versorgt mich. Wisst ihr, die ganze westliche Welt, man wundert sich jetzt, dass die Systeme zusammenbrechen, das ist ja ganz einfach. Alles, was in der westlichen Welt, der Verkauf passiert, ich hab die großen Verkaufstrainer teilweise gehabt. Auch die Kleinen, die waren fast noch schlimmer wie die Großen. Das basiert alles auf einem einzigen gedanklichen Ansatz, Gier. Zum ersten Mal eine junge Dame, oder ich glaube, es war zu meiner Frau, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall irgendwo vor einer anderen Bank, ich sage keinen Namen, die hat gesagt, wir müssen die Bedürfnisse der Menschen wecken, Bank. Das genau ist es. Du stachelst sie an, Gier. Und dann, wenn die Gier zuschlägt, dann wunderst du, dass es schief geht. Wo die Bibel ganz klar sagt, ein Grundsatz in den 10 Geboten war, du sollst nicht begehren. Paulus sagt zu den Gläubigen, wenn du Nahrung und Bedeckung hast, dass keine Kleidung sei oder ein Dach über dem Kopf, dann lass dir genügen. Und jetzt kommt der Mensch und sagt, Gier, besser, Gier, besser, Gier, immer Gier. Und dann wunderst du. Aber die Bibel sagt ganz klar, wenn du zum Herrn Jesus kommst, dann hast du keinen Mangel. Er wird meinen Mangel völlig ausfüllen, dass ich völlig ohne dieses Empfinden, dass mir etwas fehlt, bin. Und das kann noch so hart sein, die Bibel verheißt, es wird passieren. Und sie sagt dann weiter, er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Das heißt, er wird mich speisen. Das ist das Bild von einem Tier, das gespeist wird. Das heißt, die Aue wird grün sein, die Nahrung wird funktionieren. Sie wird bei mir bewirken, dass ich Stoffwechsel habe, dass ich lebe. Sie wird gesund sein. Es ist alles bestens. Und er sagt, es wird stilles Wasser sein. Ohne Hektik. Der Teufel ist der Treiber. Das Wesen dieser Welt ist die Hektik. Und er sagt, er führt mich zu stillen Wassern. In aller Ruhe gibt er mir letztendlich das Wasser des Lebens. Und dann sagt Bibel, Vers 3, er erquickt meine Seele und führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Das heißt, ich empfinde nicht nur keinen Mangel, sondern dann kommt die Freude am Herrn, dann kommt die Erquickung. Plötzlich ist das schön, unendlich schön, wenn ich den Herrn erkennen darf, wenn ich ihm begegne. Ich habe jetzt vor kurzem eine gewaltige Gebetserhörung gehabt. Es ist schön, wenn du plötzlich siehst, wie Gott eingreift. Und er führt mich um seines Namens willen auf der rechten Straße. Ich habe nicht mehr die Unsicherheit. Ich kann beten und dann weiß ich, Gott wird die Tür öffnen. Und dann weiß ich, er wird mich führen. Und dann kommt das, was keiner will. Das ist das, was im Prediger steht. Wenn die Tage kommen, von denen du sagst, sie gefallen mir nicht. Wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Das heißt, selbst wenn es durchs Todestal geht, wenn es unten durchgeht, bis zum Letzten, sagt hier die Bibel, ich fürchte kein Unglück, mach dann keine Angst mehr. Du bist bei mir, der Hirte. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Stecken und Stab sind Hirtergeräte. In der Schattenbildlichkeit ist Stab Vollmacht. Das heißt, da deutet die Bibel darauf hin, dass der Herr durch seinen Stab, durch Dritte, durch seine Lebensfunktion wieder an den Gläubigen arbeitet. 5. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Das heißt, dann passiert das, dass selbst die Feinde mit mir zufrieden sind. Habe ich erlebt. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Die Fülle des Heiligen Geistes ist dann da. Und dann sagt, das empfindet dann der Gläubige auch so, das ist nicht nur so, sondern er empfindet es auch so. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Dann bin ich in wirklich einem Zustand, wo ich sagen muss, jeder andere, der es nicht hat, ich bin doch ein beneidenswerter Mensch. Es gab einen alten Prediger, der war ein bisschen schwärmerisch, aber trotzdem, der hatte mal eine Versammlung begonnen und da redet die Leute, hat noch Jahrzehnte danach geredet. Die waren ja nur gewöhnt, dass fromme Floskler auch gebracht wurden. Der Mann ist ins Mikrofon getreten, hat gesagt, war gar nicht weit von uns weg, hat gesagt, mein Name ist, sei dahingestellt, von mir aus Fritz Mayer, Max Müller, mein Name ist so und so, ich bin ein glücklicher Mensch. Und dann hat er gesagt, eingeschlagen wie eine Bombe. Da saßen die ganzen Gläubigen, die dem Hirten nicht so ganz gefolgt sind, die so ein Stück Gier in ihrer Seele empfunden haben, die Mangel empfunden haben, die eigentlich mehr wollten. Da kommt jemand und sagt, ich bin ein glücklicher Mensch. Das ist gewaltig. Haben sie begriffen, aha, jetzt sag uns, was du hast, was wir nicht haben. Und um das geht es jetzt eigentlich, auch in dem Teil. Die Bibel sagt ganz klar, der Hirte wird mich versorgen. Er sucht die Schafe, er gibt ihnen fette Weide.
Er tut eigentlich alles, was hier letztendlich wir benötigen. Und wenn man jetzt reingeht, dann kommen nur die Dinge, die jetzt nicht das Suchen betreffen, sondern die uns Gläubige betreffen. Ich will das Verscheuchte holen und das Verwundete verbinden. Das Schwache will ich stärken. Einmal steht im 1. Chronika, ich soll mich nicht vom Angesicht des Herrn verscheuchen lassen. Wisst ihr, ich muss den Leuten immer wieder sagen, du kommst in eine Versammlung nicht wegen den Leuten. Wenn du wegen den Leuten kommst, dann bist du schon auf der falschen Schiene. Dann läufst du schon die falsche Hirte nach. Dann gehst du unter. Sondern du kommst wegen ihm. Er ist der Hirte. Und er wird dafür sorgen, dass du nicht verscheucht werden wirst. Du musst nur dafür sorgen, dass du nicht vor seinem Angesicht weggescheucht wirst. Dann wirst du Ruhe finden für deine Seele. Die Bibel sagt, er wird das Verwundete verbinden. Wenn ich sehe, was die Gläubigen sich gegenseitig verwunden schlagen, manchmal mit Worten. Worte sind das Schlimmste, was es gibt. Sag mal, ich habe schon oft erzählt, aber es hat mich schon erschüttert. Wer jemals so einen Dokumentarfilm gesehen hat über die damalige Veranstaltung im Sportpalast, wo Goebbels die Masse angeheizt hat, wollt ihr den totalen Krieg? Wisst ihr, wer da aufgesprungen ist? Das kannst du ja nicht mehr erklären. Die amerikanischen Reporter. Das sind die Gegner, sind aufgesprungen, oh, hurra geschrien, mitgerissen worden. Wisst ihr, wenn du das siehst, hier kann man Menschen totschlagen für die Ewigkeit, man kann die auch geistlich totschlagen für die Ewigkeit. Es gibt falsche Hirten. Wisst ihr, und etwas habe ich mir gemerkt, ich habe früher immer gedacht, was sagen die Brüder, oh, das ist doch so gesegnet, das gefällt, wisst ihr, was gesegnet war? Es gefällt mir, das war dann gesegnet, ihr versteht? Mir gefällt es, dann ist es gesegnet. Manchen gefällt es nicht, der versteht es nicht. Wisst ihr? Gesegnet ist, wenn es mir gefällt. Merkt ihr was? Ich habe etwas gelernt. Das war eine bittere Lektion. Warten. Und da sagt die Bibel was ganz Einfaches. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Du musst langfristig warten, was für eine Frucht rauskommt. Kommt. Wesen Jesu. Kommt langfristig Zuwendung zu den Schafen. Kommt hier Einheit der Schafe. Kommt Freude. Kommt alles das, was der Hirte tut, dann ist okay. Man darf sich nie kurzfristig von Erfolgen, nie kurzfristig von was, was einem selber gefällt, blenden lassen. Ich bin einmal so einem Mann begegnet. Ich kann euch nur eins sagen, ich hab zwei Leute bisher kennengelernt in meinem Leben, von denen ich verkündigungstechnisch völlig hin und her gerissen war. Ich habe nie mehr jemanden kennengelernt, der so predigen konnte wie die zwei. Und der eine, zu dem bin ich nachher gegangen, in Zell zurück. Ich habe gesagt, Bruder X, ich habe ein Problem. Und dann sagt er zu mir, ach, das sind verführerische Geister. Und der hat so predigt, dass du wirklich den Eindruck hattest, letzte Autorität. Dann hat er mir gesagt, weißt du, das sind verführerische Geister, ich kann die auch nicht demaskieren, die verstecken sich, ich finde die auch nicht, zu Deutsch auf Wiedersehen. Ein falscher Hirte. War ein guter Verkündiger, aber ein falscher Hirte. Das, was er predigt hat, war okay. Aber was er getan hat, der hätte die Finger von dem weglassen müssen. Da muss ich sagen, ich bin nur ein Prediger, bin ich sonst gar nichts. Wenn jemand kommt, sage ich, geh zu Bruder X, der kann es dir so sagen, dass es einen Wert hat. Wisst ihr, wenn du das einmal siehst, das hat mich damals so zurückgeschleudert, dass ich jahrelang unter größter Kämpfe wieder meine alten Kämpfe aufnehmen musste mit der Pfingstbewegung. Also es kann hier Furchtbares passieren. Ein falscher Hirte kann Dinge bewegen, die sind ungeheuer. Dann kann es jemand sein, der ist lehrmäßig vielleicht gar nicht 100%, aber der hat ein Ohr, was der Hirte ihm zu sagen hat, und der kann plötzlich wirken, habe ich auch erlebt. Leute, wo ich sage, ja, lehrmäßig sind sie so ganz aschtrein. Aber seelsorgerlich waren die gut. Der hat die Stimme des Hirten gehört, der konnte erkennen, was ist Sache. Ich sage, jetzt kommen wir so langsam zum Schluss, und der Schluss ist ganz einfach. Wie wirkt der Hirte? Wie wirkt mein Hirte? Erstens sagt er natürlich, und das ist das Entscheidende, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Er wirkt immer zuerst. Es ist immer das Sicherste, dass man sein Herz beim Hirte ausschüttet, dass man einfach zu ihm geht. Hier haben wir es extra mal als Bild aufgezeigt, was aber der Hirte tut.
wenn man zum Herr Jesus kommt, dann sagt Hebräer 2, Hebräer 4, Hebräer 7. Die drei Kapitel müsst ihr euch merken. Da müsst ihr die Verse müsst ihr euch in den Bibeldeckel reinschreiben. Was sagt die Bibel ganz klar? Du hast einen hohen Priester im Himmel. Und der Unterschied von Gott dem Vater zum Herr Jesus ist zum Beispiel ganz massiv, dass der Herr Jesus ein Mensch war wie wir. Trotz seiner Gottheit ist er Mensch geworden. Das heißt, es gibt jemand im Himmel vom Thron Gottes, der uns vor Gott dem Vater vertritt, Tag und Nacht, sagt die Schrift, der mich und dich bis in die letzte Faser des Herzens versteht. Der weiß, was sich bei mir abspielt. Der weiß, wenn die Angst aufbricht. Er hat die Angst im Garten Gethsemane. Er hat alle diese Anfechtungen erlebt, mit einer Ausnahme, Sünde. Die Versuchung war auch da, weil am Kreuz von Golgatha der ganze Dreck dieser Welt über ihn ausgegossen wurde. Aber wenn einer mich versteht, dann er. Die Bibel sagt, er hat Mitleid mit meinen Schwachheiten. Wenn ich zum Hohepriester komme, dann wird er als Hirte meine Schwachheiten behandeln. Und die Bibel sagt, geht weiter und sagt in diesen Texten, es ist nötig, dass ich rechtzeitig Hilfe bekomme. Versteht ihr? Heute, wenn ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Es gibt auch ein zu spät, das sagt die Bibel ganz klar. Und darum ist es wichtig, dass man rechtzeitig Hilfe kriegt, zum richtigen Zeitpunkt. Hebräer 2, 4, 7, ungeheuer wichtig. Er wird sich um uns kümmern. Aber das Zweite, was die Bibel sagt, sie sagt, er, der gute Hirte, der die Schäflein sucht, der die Schäflein hütet, der die Schäflein zurechtbringt, der die starke Schäflein dämpft und die schwache Schäflein peppelt. Wisst ihr, und dann kann man auch mal Folgendes tun als Schäflein. Wenn man in ihrer Gemeinde ist und ein Bruder oder eine Schwester quält mich, dann gibt es drei Möglichkeiten. Wenn es so ist, dass schon Matthäus 18 ist, dann muss man es regeln. Aber es gibt auch eine zweite Möglichkeit. Man geht einfach zum guten Hirte und sagt, Herr, guck her, ich bin ein schwaches Schaf, denke ich wenigstens. Das ist ein starkes Schaf. Richtig. Ich mir in allen Belangen überlege, ich werde gequält. Du verheißt, du versprichst, du wirst Ausgleich schaffen zwischen den Schafen. Herr, erbarme dich. Mal sehen, was passiert. Es tut bloß keiner, man betet es nicht. Wisst ihr, wir haben wo wir in Nürtingen die Geistesgabe studiert haben, ist uns aufgefallen, wie der Herr sagt, er hat die Berufungen am Leib Christi so gesetzt, dass er die menschliche Schwäche durch geistliche Stärke ausgleicht und umdreht. Das heißt, wenn du jemanden hast, der menschlich ganz stark ist, dann kriegt er bei der geistlichen Zuordnung weniger. Das ist ein ganz, ich sage, ein tiefer Gedanke. Wenn du jemanden hast, der eher schwach ist menschlich und vor der Nichts ist vor der Welt, den nimmt Gott und gibt ihm dann eher ein Paket des im Geistlichen so stark ist, dass ein Ausgleich geschieht. Das ist ein Ausgleich, das ist ein ungeheurer Gedanke. Er gleicht aus. Wir brauchen uns nicht zu zerfleischen, sondern wir müssen zum Hirte gehen und sagen, Hirte, gleich aus, hilf. Und dann passiert's. Und es gibt so viele Bibelstellen. Ich könnte stundenlang jetzt Bibelstellen lesen, wo solche Dinge passieren. Zum Beispiel auch im Buch Ruth, wo ja der Hirte durch Boas vorgeschattet wird, sagt er, geh zu meinen Schafen, geh zu den Schafen, geh dort, wo die Schafe sind. Einmal heißt der Bibelstelle, geh, wo die Wohnung des Hirten ist, die Stellung in Christo. Einmal sagt er, ihr sollt so gehen, wie der Hirte euch die Fußstapfen vorsetzt. Ja, da gibt es so viele Muster, es ist ganz einfach. Der Jesus macht es mit einem Satz und sagt, die ihr mühselig und beladen seid, kommt, das ist es. Also wir müssen den Mut haben, zum Hirte zu gehen. Zu sagen, egal in welcher Situation, ich bin ungläubig, dass er mich rettet, gläubig, dass er mich aus dem Elend holt, vielleicht aus meiner eigenen charakterlichen Schwäche, die mich selber quälet, wo ich mich selber nicht mehr leiden kann, weil ich genau merke, dass ich bösartig bin. Versteht ihr? Mach mir doch keiner weiß, dass das nicht jeder weiß. Ich merke doch, ob ich Giftnudel bin, oder? Das merkt man doch. Beißzange. Arroganter. Der Welt würde man sagen, Hund. Hund ist unreines Tier, von dem kommt es. Es ist geil dumm, die Welt ist geil so dumm. Die weiß schon, wo es herkommt. Die hat nur ein biblisches Hintergrund für ihre Väter und wissen es gar nicht. Wisst ihr, wenn man das alles sieht, dann erbarme dich über mich, Gläubiger. Wilhelm Busch hat einmal gesagt, die Gläubigen müssen lernen zu beten, erlöse uns von dem Bösen. Mach, dass ich aufhöre, böse zu sein, zu dritten. Wisst ihr, dann komme ich zum großen Hirte. Aber das ist die persönliche Schiene, die ist ungeheuer wichtig. Aber es gibt eine zweite. Und die steht in Epheser 4. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Beim Teil dieser Arbeit hat der Herr in seiner Weisheit beschlossen, dass er über die Leibesfunktion seinen Hirtendienst ausübt. Epheser 4,11. Er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und zur Vollerkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist. Das ist ein Gedanke, wo man einfach lernen muss. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, wir, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Wisst ihr, das Bild ist so einfach. Die Bibel sagt ganz klar, der Leib des Christus besteht aus einem Haupt. Das ist der Herr Jesus selber. Das ist der Hirte aus Hesekiel 34. Und er sagt ganz klar, drunter ist der Leib. Ist wunderbar symbolisch dargestellt. Unter anderem auch in Sacharja 4, wo man die Ölgefäße sieht, die in den Leuchter reinlaufen. Die gemeint ist der Leuchter. Und hier sieht man etwas. Er sagt, er ist das Haupt. Und jetzt sagt er, jedes Glied im Leib hat eine bestimmte Fähigkeit, Leistungsfähigkeit. Jedes Glied hat Gelenke. Wisst ihr, was das heißt? Das ist die Beweglichkeit. Diese Gelenke, das ist mein Radius, wie weit ich Arbeitsfeld habe. Das gehört alles dazu. Und jetzt sagt er so, jetzt geht er als Haupt hin und wirkt über die Kanäle, das heißt durch den Heiligen Geist, hinein in die Herzen der Gläubigen, dass die Gläubigen dann diesen Dienst tun. Dass zum Beispiel Gläubige dann unter der Inspiration des Herrn Jesus hier zum Beispiel ein Schäflein, das in Not ist, angeht und ihm helfe, dass er aus seiner Not herauskommt. Dass sie diese Form des Hirtendienstes tun. Da gibt es natürlich noch das Amt, wo jemand zum Beispiel in der Verkündigung oder in seiner Weisheit eine Situation mit 2, 3 Worten entschärfen kann, weil er die Gabe hat hier, das Amt, der Dienst. Das gibt es auch. Aber unabhängig davon, sagt die Bibel, wirkt der Herr als Haupt in den Leib hinein durch die Leibesfunktion. Weißt du, und jetzt kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt. Wenn das wirklich so ist, wenn das gehört, wenn das dazugehört, die Schafe sauber zu weiden und dass der Hirte nicht nur direkt Auge in Auge, Wirtschaft sagt man bilateral, also dass er direkt mit jemand redet. Wenn das nicht der Fall ist, das tut er natürlich immer, wenn es seelsorgerlich ist, aber er hat auch andere Wege, Erziehungswege, wo er über die Kanäle wirkt. Wenn er jetzt über die Kanäle wirkt und du bist ein Kanal und du lebst in Unreinheit und du lebst in Egoismus und du lebst so, dass der Herr dich nicht benutzen kann, dann bist du genauso wie die in Hesekiel 34. Ist das klar? Pack mir an der eigenen Nase. Muss klar sein. Versteht ihr? Wir haben eine ungeheure Verantwortung. Da ist der Hirte, der große Hirte der Schafe, der die Schäflein weidet mit einer Hingabe, mit einer Liebe, der die Verlorene sucht, ihnen nachgeht, bis er sie findet, der letztendlich Gewaltiges in unseren Herzen tut. Aber er hat Mitarbeiter. Lass mich zum Schluss noch eine Geschichte, Erführungszeichen, man würde jetzt sagen, eine weihnachtliche erklären. Aber es ist jetzt so weihnachtlich. Da ist ein Schüler in der Schule, eine große Familie, soziales Elend, sehr arm. Dann hat die andere gespottet und sage zu dem Büblein, hey du erzählst doch immer, dass du einen lebendigen Heiland und Gott hast, der für dich sorgt. Hat dich dein Gott vergessen? Guck doch, wie du rumläufst, dir geht's doch elend. Und das Bürschle, das war geistlich reif. Dieses Büblein sagt zu denen, oh nein, mein Hirte hat mich nicht vergessen. Mein Gott hat mich nicht vergessen. Aber sein Bodenpersonal, seine Leute, die haben mich vergessen. Versteht ihr? Was für ein Drama. Was für ein Drama, wenn der Hirte den Impuls und den Befehl gibt und der wird durch uns nicht ausgeführt. Was für ein Drama. Wisst ihr, von daher habe ich zwei Seelen in der Brust. Die eine freut sich wie ein kleines Kind, dass hier der große Hirte da ist, der jeden rettet, der sich retten lässt. Der jeden aus dem Dreck raushält, jeden Gläubiger. Wisst ihr, Gläubige, man hat manchmal ihr Leben kaputt, dass ich selbst menschlich sagen muss, da kannst du nichts mehr retten. Habe ich schon gehabt. Aber ich muss mich dann beherrschen und sagen, halt, du kannst nichts mehr retten. Aber der Hirte kann ihn immer noch zurechtbringen. Dass der Hirte ihn völlig zurechtbringt. Das ist die eine Seite. Ungeheure Freude, dieses Hirtenkind zu sein und dieses Hirte Eigentum zu sein, dass ich unter diesem Einfluss bin, dass er mich hütet, dass er mir hilft, dass er mich benutzt. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Aber wie stehen wir denn da als Gläubige? Liegen wir auf dem Altar, so wie es in Epheser 4,11 geschrieben steht? Sind wir diese Kanäle? Darf der Hirte nur den Impuls geben und über das Gelenk bewegt sich sofort das, was er bewegt haben will? Unabhängig von unserer Sympathie und von unserer Antipathie. Was ist, wenn der Herr sagt, geh zu dem Bruder oder zu der Schwester, wo dir absolut nicht passt? Was denn? Ihr versteht, jetzt kommen wir langsam mit das rein, was Römer 12 sagt, ganz Hingabe. Da hört Theorie und Praxis hört auf, auseinanderzulaufen, da sieht man dann, was echt ist und unecht ist. Wenn ich dann Hesekiel 34 sehe und der Abschluss sehe, das erschüttert mich dann. Er sagt, wenn Gott diese Pflanzung schafft, wo ich Nahrung habe, wo ich letztendlich bedient werde, wo ich selber mitarbeiten darf, als Stücke dieses Hirte, wo ich wirklich arbeiten darf, dann sagt er in Vers 30, so werden sie erkennen, dass ich, der Herr, ihr Gott, bei ihnen bin und dass sie, das aus Israel, in dem Fall neutestamentlich die Gemeinde sind, mein Volk sind. Und ihr seid meine Schafe, die Schafe meiner Weide. Ihr seid Menschen und ich bin euer Gott. Und Gott, der Herr, wie so dann plötzlich kommt das, was man Gottesbewusstsein nennt. Plötzlich fange ich an, dankbar zu sein, dass ich einen Hirte habe. Wie so plötzlich lese ich Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, nicht mehr theoretisch. Sondern plötzlich, wenn ich das lese, beginnt mein Herz aufzuwallen. Plötzlich fangen dann die Bibeltexte ganz anders auf mich zu wirken. Und plötzlich wird mir bewusst, ich habe Verantwortung auch in der Gemeinde, dieser Kanal zu sein, dass der Hirte sein Werk tun kann. Wenn dann die Leute kommen in der Vorweihnachtszeit und sagen, ach, wie schlimm, ich bin einsam, Weihnachten und jetzt, ihr versteht. Man kann helfen, wo man helfen kann, aber man muss ihnen sagen, weißt du, es gibt einen Hirte, der wartet bloß darauf, dass ausgerechnet du an diesem Heiligabend, der ja kein heiliger, sondern oft ein sehr unseliger Abend ist, weil die Leute dort ins Elend getrieben werden, zählisch. Es gibt einen Hirte, der wartet drauf, am Heiligabend wartet der auf dich. Der wartet auf dich. Es gibt einen Menschen, der will mit dir zusammen sein. Dieser Mensch ist aber gleichzeitig Gott nicht sichtbar, er ist unsichtbar. Wenn du seinen Namen anrufst, wird dein Elend erledigt, wird dein Elend geheilt, wirst du Friede finden wie ein Wasserstrom. Schwester, ich glaube, wenn man so in die Weihnachtszeit geht, die wir ja nicht abstellen können, ich glaube, dann haben wir innerlich die richtige Haltung und sind auch bereit, unseren Menschen, die um uns herum sind, die Botschaft zu geben, die sie letztendlich aus dem Dreck holt. Es gibt einen einzigen Hirte. Und ich darf als kleiner Mensch dessen Mitarbeiter, das ist doch gewaltig. Und was es zwischen mir und dem Herr heißt, ist eine Sache zwischen mir und ihm. Das ist eine Sache zwischen dir und ihm. Das müssen wir selber regeln. Mich bete zum Schluss. Jesus, möchte einfach danken, dass du dieser gewaltige Hirte bist, den der Vater gesendet hat. Dass du das Verlorene suchst, dass du der elendste Sünder aus dem Dreck, aus dem Schlamm der Sünde herausreißt. Und dass du aber auch die Schafe, die verscheucht sind oder die verletzt sind, die Schafe, die resigniert haben, dass du sie wieder so aufpäppelst, dass du auch eintrittst als Schiedsrichter zwischen starken und zwischen ganz schwachen Schafen, zwischen Schafe, die kräftig sind und zwischen Schafe, die letztendlich richtig unterentwickelt sind, dass du sie alle hütest. Und wir möchten einfach uns dir auf den Altar legen. Ich möchte dich bitten, Herr Jesus, hüte uns. Und wenn jemand in unserer Mitte ist,
der dich noch gar nicht kennt, dann erbarme dich, dass er dein Schaf wird. Aber uns Schäflein, das gute Hirte, gib uns einfach Gnade, dass du uns hütest, dass wir bereit sind, uns hüten zu lassen. Und gib uns Gnade, deine Mitarbeiter zu sein, dass wir auf der Wink so beten können, wie letztendlich dann Samuel betet. Rede, Herr, dein Knecht hört. Bitte einfach, dass du uns so in diese Weihnachtszeit gehen lässt, so etwas sein dürfe zum Lobpreis deiner Herrlichkeit. Amen.